Ich glaube, wir haben uns die Frage nie gestellt, aber warte mal, wir hatten ja nur weibliche Therapeutinnen. Du hattest jetzt keine bestimmten Fantasien, oder?
Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo JGA Becky.
Ist ja nicht so, als hätten wir uns die vergangenen zwei Tage, heute ist der dritte, also eigentlich zwei Tage plus heute nicht gesehen und nicht gehört, gell?
Ja, und wir haben nämlich, naja, es war keine Überraschung, weil Becky ist ein Ultradetektiv und hat es halt rausgefunden, mehr oder weniger. Und hat erstmal alle ihre Mädels gefragt, was machen die am Wochenende und so. Und niemand hat ja halt so richtig geantwortet. Und sie hat so ein bisschen geahnt und hat sich dann schon fresh gemacht und so. Aber dann wurde sie erstmal entführt zu ihrem JGA und wusste bis kurz vorm Ziel zumindest nicht wohin. Also konnten wir das zumindest vor dir geheim halten. Und dann hatten wir ein ganz tolles Wochenende. Also, oder?
So, nein, hatte ich nicht. So, doch. Ich hatte wirklich ein grandioses Wochenende und ich bin mega happy. Und ich glaube, so langsam checke ich es auch, dass jetzt einfach mein JGA war. Ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen auf Insta so einen kleinen Recap posten will. Gar nicht für alle anderen, wobei mich auch schon alle fragen, so, wie war dein JGA? Was habt ihr gemacht? Und gefühlt habe ich das schon 50 Milliarden Mal erzählt. Deswegen ist es schon cool, aber auch, also ich merke das mittlerweile, ich poste auch so Kram, um es dann in so meiner Timeline zu haben, wie so eine Art Archiv, so dass man daran erinnert wird, weil ich durchsuche ja jetzt nicht meine ganzen Cloud, also meine ganzen Bilder-Cloud und Video-Cloud irgendwie jedes Mal aufs Neue. Und ich finde, das komprimiert es dann ganz gut, aber es war mega. Und ich war ja doch auch noch überrascht, weil es ja dann wirklich auch wegging und ich dann nicht am Samstagabend wieder zu Hause saß, sondern erst gestern Abend. Ich wusste auch gar nicht, was wir machen. Und ja, klein Becky ist jetzt einfach glücklich.
Mega schön. Es war auch wirklich sehr, sehr schön. Also klar, so ein Wochenende auch immer so im positiven Nerven aufreibend. Also du siehst viel, du machst viel, du bist mit vielen Leuten und so weiter. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Und heute jetzt wieder back to normal, back to business. Montagaufnahme.
Ey, und es fühlt sich gerade wirklich an, so wie, okay, ich könnte trotzdem noch eine Woche Urlaub haben. Aber gar nicht jetzt nur wegen dem JGA. Also ich glaube, wir haben es ja schon letzte Woche auch gesagt. Wir wollen jetzt halt einfach mal chillen, einfach mal gar nichts machen. In dem Sinn, ich glaube, was auch Arbeit betrifft, also falls gerade unsere Chefs oder so doch zuhören, also wir sind trotzdem noch sehr effizient und produktiv und machen unsere Sachen, aber irgendwie hat man, glaube ich, jetzt Bock auf Urlaub und einfach keine Verpflichtung, morgens den Laptop hochzuklappen oder ins Büro zu fahren, sondern man will jetzt einfach so einen geilen Sommer. Das meine ich, also eigentlich gar nicht so chillen, sondern einfach so einen geilen Sommer. Ob es jetzt Boot fahren, rausgehen, an den See, picknicken, unterwegs, also so Sachen einfach.
Ja, und das Wetter spielt halt gerade auch nicht mit. Also es ist ja wieder sehr regnerisch, deswegen führt es einen eher wieder so in die Herbst-Vibes zurück. Und ich glaube, daran liegt es halt auch. Ja. Also, ja. Aber man kann ja nichts dagegen tun. Das haben wir auch schon letzte Woche gesagt.
Richtig.
Man muss den Montag als guten Start nehmen, um wieder von vorne anzufangen.
Und das ist ja schon mal eine gute Überleitung dazu, dass wir eine neue Folge für euch haben.
Ja, und ich habe auch Bock auf die, weil die zwar so ein bisschen wieder viel Therapie anspricht, was wir auch manchmal nicht so haben, also nicht so therapielastig. Aber ich glaube, das ist eher so ein, ja, auch mal interessantes Thema, worüber man vielleicht gar nicht so oft redet.
Ja, also ich glaube, wir haben vielleicht mal so ein, zwei Sätze, ne, über ein paar Themen da schon verloren oder vielleicht so ein paar Inhalte, die wir heute so ein bisschen mehr durchgehen. Aber ja, ich habe auch richtig Bock auf die Folge. Und es gibt ja voll oft auch so diesen Satz, den ganz viele Menschen, denke ich, denken, aber halt eben keiner auch ausspricht. Wenn ich das in der Therapie sage, dann denkt mein Therapeut oder meine Therapeutin bestimmt, ich bin krank, pervers, manipulativ oder gefährlich. Und genau bei dem Satz, ne, beginnt eigentlich das heutige Thema für uns. Weil wir sagen ja auch immer, Therapie soll der sicherste Raum überhaupt sein. Also ein Raum, in dem man alles sagen kann, alles sagen darf. wirklich alles, ob es Gedanken sind, Fantasien, auch die eigene Scham, Wut, sexuelle Impulse, Aggression, Eifersucht, Neid, Intrigen, Kontrollzwänge, obsessive Gedanken, also so alles an Dingen, die man manchmal vielleicht sogar auch nicht den engsten Freunden erzählt. Und trotzdem zeigen eben Studien seit Jahren, dass genau die Themen, die Menschen am meisten belasten, tatsächlich auch in den Therapien am häufigsten verschwiegen werden. Und das Verrückte daran ist einfach, dass viele Menschen jahrelang zur Therapie gehen und trotzdem niemals über die eigentliche Ursache ihres Leidens sprechen. Und das hatten wir ja auch schon mal, ne? Also man kommt in der Therapie auch nur so weit, so offen, wie man dann halt auch über Dinge spricht und auch mit Wahrheiten herausrückt. Liegt aber auch nicht immer daran, dass die Leute das nicht wollen, sondern eher sagen, okay, meine Scham ist halt doch schon noch mal stärker als das Vertrauen zum Therapeuten oder zur Therapeutin.
Ja, leider, ne? Also ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Also bei mir war das teilweise auch so bei den Themen. Mhm. Deswegen würde ich mich jetzt da gar nicht so mit rausnehmen. Also ich habe mich dann zwar auch überwunden, aber wenn das Thema aufkam, war das schon mit sehr viel Scham verbunden. Und genau heute wollen wir nämlich darüber sprechen, also was auch Becky gesagt hat eben. So, welche Themen Menschen in Therapien besonders häufig verschweigen und warum genau dieses Thema Sexualität halt eine Riesenrolle spielt und auch tatsächlich, warum Fantasien über den Therapeuten oder die Therapeutin viel normaler sind, als die meisten vielleicht denken und wo die Grenzen von Schweigepflicht wirklich liegen und vor allem auch, wie man als Patient oder Patientin mit diesen Ängsten umgehen kann, ohne sich eben selbst weiter zu isolieren oder dann eben ja der Therapie im Weg zu stehen. Denn vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis in dieser Folge nicht das Aussprechen eines Tabus zerstört die Therapie, sondern oft das dauerhafte Verschweigen.
Hm. Würdest du sagen, dass, auch wenn ich, also ich glaube, wir haben uns die Frage nie gestellt, aber warte mal, wir hatten ja nur weibliche Therapeutinnen. Du hattest jetzt keine bestimmten Fantasien, oder?
Ja. Nee, und du?
Nee, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie das dann ist, wenn man da einen Mann sitzen hätte, der vielleicht tatsächlich irgendwie ähnliches Alter oder so ein bisschen älter gewesen wäre. Wobei ich, also selbst dann, also ich meine, ich bin ja sowieso die ganze Zeit in der Beziehung. Ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie nur Single-Leute betrifft, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das vergebene Leute betrifft, weil du wahrscheinlich mit einem Therapeuten dann auch ganz andere Themen besprichst als mit deinem Partner. Und ich glaube schon, dass man, ja, dass da schon, ja, einige Fantasien dann losgetreten werden.
Ja, also genau, weil ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, weil ich das nicht hatte. Mhm. Aber ich glaube, es ist nur eine Vermutung, dass es bestimmt auch daher kommt, dass, wie du gerade sagst, wenn man jetzt auch mit seinem Partner vielleicht eben nicht so diese Deep Talks haben kann über gewisse Themen, mhm, die man dann mit dem Therapeuten hat oder auch andersrum, dass man natürlich auch als Mann einer Frau gegenüber sitzt als Therapeutin und ja auch da vielleicht irgendwie eine, keine Ahnung, ob es da eine Zuneigung ist oder irgendwelche Fantasien oder was auch immer, weil man halt so denkt, boah, ich kann mit der Person reden und ich habe mal endlich jemanden, der mir zuhört, obwohl es natürlich der Job ist von dieser Person. Also so, mein Mann hört mir nie zu, also so, ja, ist halt schwierig. Und wenn man Menschen fragt, was sie ihnen in der Therapie niemals erzählen würden, da kommen dabei tatsächlich fast immer dieselben Themen hoch, nämlich sexuelle Fantasien, Pornografie, Selbstbefriedigung, Gewaltfantasien. Da denkt man ja wahrscheinlich auch oft, oh mein Gott, vielleicht, ne, bin ich ja nicht normal oder irgendwie habe irgendwelche Killerfantasien. Eifersucht, Gedanken auch über Affären, intrusive Gedanken, Fantasien über Macht oder Kontrolle. Oder aber auch Gefühle gegenüber dem Therapeuten selbst. Also klar, es ist dann vielleicht auch sehr, sehr schwierig, das so anzusprechen und zu sagen, ich habe das über sie. Meistens ist ja sogar noch eher diese Distanz.
Ja, vor allem, weil du ja trotzdem auch so ein bisschen das Risiko eingehst, dass die Therapie dann auch beendet ist. Also ein seriöser Therapeut oder eine Therapeutin würde ja dann nicht sagen, okay, let's go, wir machen weiter wie zuvor. Also das verändert ja dann auch so eine Beziehung, die aber auch trotzdem eigentlich professionell ist.
Genau, ich weiß auch nicht, ob man dann manchmal vielleicht auch sagt dann, okay, dass das nicht mehr so passt deswegen und vielleicht man dann Therapeuten wechselt oder so, wenn es wirklich dazu kommt, dass das die Therapie auch verhindert. aber besonders tabuisiert werden von den Themen, die ich eben auch aufgezählt habe, laut Untersuchungen die Selbstbefriedigung, Pornografie und Fantasien über Intimität mit dem oder der Therapeutin. Und das ergibt eigentlich auch Sinn, wenn man dann versteht, was Therapie nämlich emotional wirklich ist.
Ja, weil, wie wir ja auch schon gesagt haben, ne, für uns war das ja ähnlich. Also Therapie ist ja nicht nur reden oder auch, keine Ahnung, irgendwelche Methoden dann ausprobieren, Übungen, sondern es ist wirklich Nähe, emotionale Nähe, also auch Aufmerksamkeit, ne? Wie du gesagt hast, mein Mann hört mir nicht zu, aber der Therapeut dann schon. Oder man wird gesehen als Person, ne? Man sitzt ja wirklich regelmäßig mit einem Menschen in einem ganz geschützten Raum zusammen. Dieser Mensch hört zu, bewertet idealerweise nicht, der merkt sich Dinge, erkennt Muster, zeigt Interesse und bleibt einfach emotional präsent. Und für ganz viele Menschen ist das etwas, das sie in dieser Form dann noch nie erlebt haben. Und genau deshalb entstehen dort manchmal Gefühle, die eben auch Menschen erschrecken. Und manche entwickeln dann eben eine sehr, sehr starke emotionale Bindung. Das heißt, manche schwärmen dann für ihren Therapeuten oder für ihre Therapeutin. Manche fühlen sich dann, wie gesagt, sexuell angezogen. Manche vergleichen ihre Partner plötzlich mit dem Therapeuten oder der Therapeutin. Manche fantasieren dann auch über körperliche Nähe. Und manche empfinden dann sogar Eifersucht, wenn sie daran denken, dass der Therapeut oder die Therapeutin auch andere Patienten hat. Und das ist ja schon, ja, also selbst wenn wir das ja so sagen, finden wir das ja schon krass. Und dementsprechend, wenn es die Person dann selbst betrifft, ne, wenn es so ein Patient ist, der dann genau diese Gedanken hat, der denkt dann oder die denkt dann auf jeden Fall, oh Gott, das darf ich niemandem sagen. Und das Wichtige ist aber, dass solche Prozesse psychologisch teilweise sogar zu bekannten therapeutischen Dynamiken gehören.
Ja, finde ich auch interessant, weil dieses, oh Gott, darf ich nicht sagen oder darf ich nicht denken, hat ja bei mir auch oft zu diesem Zwangsgedanken geführt oder unter anderem so dieser Satz, ich darf das nicht, anstatt dass man das teilweise normalisiert, wenn es halt bis zu so einem gewissen Punkt reicht, wo du auch noch die Therapie normal weiterführen kannst.
Ja.
Also wenn du, glaube ich, in der Therapie sitzt und dich wirklich so krass angezogen fühlst, dass du die Therapie eigentlich nicht weitermachen kannst, weil das dich blockiert, dann ist es natürlich eventuell ein Problem. Aber in der Psychotherapie spricht man oft von Übertragung. Also das bedeutet vereinfacht, dass Gefühle, Wünsche oder Beziehungsmuster aus früheren Erfahrungen auf den Therapeuten oder die Therapeutin eben übertragen werden. Und das wird nicht bewusst manipulativ gemacht, sondern psychodynamisch, oft völlig automatisch. Und das ist ja genau diese Theorie, die dann zutrifft, dass man es halt unterbewusst denkt, fühlt und eben dann genauso handelt, aber das alles nicht bewusst abläuft. Und ein Mensch, der sich früher emotional vernachlässigt fühlte, erlebt plötzlich einen zugewandten Therapeuten und entwickelt intensive Bindungsgefühle. Und jemand, der nie sichere Aufmerksamkeit bekam, erlebt Therapie wie emotionales Zuhause. Und manchmal vermischen sich eben genau diese emotionale Sicherheit und die sexuellen Gefühle. Und das bedeutet ja nicht automatisch, dass jemand wirklich irgendwie verliebt ist, sondern dass das Nervensystem auf diese Nähe reagiert, was ja auch dann völlig Sinn macht. Und genau hier entsteht dann dieses große Missverständnis, dass man halt denkt, als Patient, ja, solche Gedanken sind dann verboten. Viele Therapeuten aber wissen längst, dass diese Prozesse eben vorkommen können, aufgrund vom Patienten oder Patienten eben dieser, ja, Bindungsstörungen oder anderer psychologischer Probleme oder Störungsbilder, wo das dann eben ganz normal ist und man als Therapeut oder Therapeutin das vielleicht sogar schon irgendwie auch antizipieren kann, aufgrund dessen eben.
Ja, und was ich auch echt interessant finde, dass Studien zeigen, dass dann selbst Therapeuten in der Position oder in der Situation dann auch Schwierigkeiten haben, offen über sexuelle Dynamiken in der Therapie zu sprechen, obwohl sie das ja kennen. Also das heißt, auf beiden Seiten ist das Thema dann so ein bisschen tabuisiert. Und das Spannende ist dabei, dass nicht die Existenz solcher Gefühle das Problem ist, sondern, wie du ja schon gesagt hast, Vanni, wie ist der Umgang damit? Also das ist ja dann so der wichtige Kern, was kann ich damit machen, ne? Oder wie geht man damit um? Und in der professionellen Therapie bedeutet es eben, dass man dann diese Gefühle sicher reflektieren muss, ohne eben auch Grenzen zu überschreiten. Und an dieser Stelle ist eben sehr wichtig, auch ganz klar zu sagen, dass Therapeuten oder Therapeutinnen keine romantischen oder sexuellen Beziehungen mit Patienten eingehen dürfen. Das ist ethisch massiv problematisch, weil eben ein enormes Machtgefälle besteht. Ne? Also im Prinzip, der Patient ist ja da, um ein Problem zu lösen, Leiden zu lösen und öffnet sich. Das heißt, da ja, befindet sich ja eigentlich ein Machtungleichgewicht, weil der Therapeut oder die Therapeutin theoretisch einfach ja mehr Macht über den Patienten ausüben könnte. Und das wäre ja dann auch schon wieder eine ganz toxische oder manipulative Art von Beziehung. Und trotzdem existieren diese Gefühle sogar manchmal auf beiden Seiten. Ne? Also das ist halt menschliche Realität. Und die Forschung beschreibt genau diese Schwierigkeit, dass Therapeuten eben teilweise ebenfalls emotionale oder sexuelle Reaktionen erleben, aber eben selten darüber sprechen, weil da auch wieder Scham und Angst vor Verurteilung besteht.
Und klar sind die ja nur Menschen und können ja auch einfach diese Gefühle entwickeln. Also die sind zwar geschult darauf, das natürlich dann nicht zu haben, aber das kann halt auch dann passieren. Also das ist ja dann auf beiden Seiten nicht, dementsprechend nicht zu verteufeln. Das ist dann halt einfach so.
Ja, ja, ist so. Also ich meine, man kennt das ja selber. Es gibt ja etliche Geschichten, jetzt wo es auch ein, sag ich mal, blödes Machtgefüge ist, ne, wenn zum Beispiel Schüler oder Schülerinnen auf einmal irgendwie in Lehrer verliebt sind und umgekehrt, ne, Lehrer in Schüler oder Schülerin. Ich habe das tatsächlich so noch nie mitbekommen, kenne ich nur aus Filmen oder Serien, aber das gibt's ja trotzdem. Und auch das ist dann unfassbar schwer, weil einerseits sind es, also wenn man noch Pech hat, auch minderjährige Leute, ja, also, ne, weiß man ja dann auch nie, aber sagen wir mal, es wäre jetzt in der Berufsschule, wo vielleicht auch Leute, die über 18 sind, hingehen, dann könnte das ja theoretisch ja vom Alter her gehen, aber ethisch ist es dann halt auch wieder schwierig. Aber ja, Mensch ist halt Mensch und dann muss man halt gucken, wie man mit umgeht.
Ja. Und ein weiteres großes Tabuthema ist Pornografie. Also nicht exzessiver Konsum, sondern überhaupt, dass man sagt, ich habe Interesse daran oder ich schaue Pornos, was wahrscheinlich einfach viel, viel mehr Menschen tun, als sie zugeben möchten. Und viele haben eben Angst, dass ihr Therapeut oder die Therapeutin sie dann moralisch verurteilen könnte. Und besonders bei bestimmten Fantasien oder eben Genres entsteht oft dieser massive Scham. Und dabei ist die psychologische Realität deutlich komplexer, denn Pornografie an sich ist nicht automatisch pathologisch. Also entscheidend sind eher Fragen wie, verliere ich dann die Kontrolle? Leide ich darunter? Beeinflusst das meine Beziehungen? Nutze ich Pornografie als emotionale Regulation? Steigt die Isolation? Entstehen bestimmte Zwangsmuster? Also all diese Fragen müsste man sich stellen, um eben zu überlegen, okay, ist das dann noch in diesem ganz normalen Bereich einfach? Und darüber muss man natürlich dann auch mit in der Therapie eben sprechen können, was dann natürlich irgendwie auch tiefer führen müsste, um dann zu sagen, ja, ich schaue mir XY an. Und dann, wie reagiere ich darauf und so? Und das fällt natürlich vielen extrem schwer, vor allem, weil halt Sexualität generell gesellschaftlich widersprüchlich behandelt wird. Also überall ist es irgendwie sichtbar, aber emotional kann kaum einer wirklich so ehrlich drüber sprechen. Ja, auch manchmal gar nicht in intimen Beziehungen, also in Partnerschaften wird ja auch nicht immer über sowas gesprochen und gesagt so, ja, ich schaue Pornos oder du schaust Pornos, auch als Frau vor allem, es wird ja immer oder oft so gesagt, ja, als Mann ist das okay, aber wenn du das als Frau machst, oh mein Gott. Also so, ja, das ist ja schon manchmal alleine in Partnerschaften so, geschweige denn in so einer therapeutischen Beziehung.
Ja, und da wird ja dann Therapie auch plötzlich zum Ort, an dem du das erste Mal dann auch wirklich ungeschönt aussprechen musst, das ist meine Fantasie, das schaue ich mir an, das erregt mich, dafür schäme ich mich. Aber das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass ja auch die Scham Geheimhaltung liebt. Ne? Also je weniger wir über etwas sprechen, desto monströser wirkt es innerlich. Also desto so viel schlimmer wirkt dieses Thema für uns, dass wir auf gar keinen Fall dann sagen, ja okay, ich öffne mich, sondern ich glaube dann als Mensch irgendwann, oh mein Gott, wenn jemand genau das über mich weiß, dann werde ich von allen abgelehnt, dann bin ich ausgestoßen, dann bin ich gesellschaftlich absolut raus. Und genau dieses innere Verstecken hält halt diesen ganzen psychischen Druck komplett aufrecht.
Und der nächste Teil, da kann ich mich sehr gut damit identifizieren in unserem Skript, weil ich das nämlich genauso hatte. Und es war bei mir sehr schambehaftet und auch sehr schwierig, darüber zu sprechen, aber ich musste das auch tun, um das zu überwinden. Und das war auch zu diesem Krankheitsbild, also zu Zwangsgedanken, ganz normal. Und das sind halt Beispiele von diesen intrusiven Gedanken, also sogenannte intrusive Gedanken. Und intrusiv bedeutet hier in dem Fall aufdringlich oder störend. Also, dass sich dieser Gedanke euch quasi aufdrängt oder es fühlt sich so an, ohne dass ihr das wollt. Und der Begriff wird häufig in der Psychologie für unerwünschte, wiederkehrende Gedanken, sogenannte Intrusionen, verwendet, die eben dann Ängste oder Belastungen auslösen. Und deswegen ist es für mich hier gerade so richtig Homegame mit diesem Thema, weil genau das hat auch meine Therapeutin immer gesagt, ist wieder eine Intrusion und so weiter. Und um Beispiele zu nennen für intrusive Gedanken, also zum einen zum Beispiel, was, wenn ich jemanden etwas antue? Was, wenn ich pädophile Gedanken habe? Was, wenn ich jemanden stoßen möchte? Was, wenn ich sexuelle Gewaltfantasien habe? Was, wenn ich meinen Partner betrüge? Was, wenn ich eigentlich böse bin? Also das sind jetzt alles nur Beispiele. Und viele Betroffene erschrecken eben so sehr über solche Gedanken, dass sie sie komplett geheim halten. Und dabei ist genau das oft Teil von diesen Zwangsstörungen oder Angststörungen. Denn der Gedanke fühlt sich bedrohlich an, gerade eben, weil er nicht zur eigenen Identität passt. Mhm. Und dazu kann ich kurz ein Beispiel sagen aus meiner eigenen Therapie, weil als ich damit zur Therapie gegangen bin, war eine Erklärung, weil ich hatte tatsächlich den Therapeuten gefragt, warum denke ich jetzt nicht dran, Autos zu zerkratzen? Wäre ja für mich harmlos so. Harmloser.
Ja.
Und da meinte er, naja, das ist halt für mich, also meine Zwangsgedanken sind für mich so das Allerschlimmste, was passieren kann. Und deswegen denke ich halt da dran. Und da hat er mir ein Beispiel genannt, was für mich dann voll die gute Erklärung war. Beispielsweise jemand, der sehr, sehr stark gläubig ist und dann aber eine Intrusion kommt, beispielsweise Gott ist scheiße oder Gott ist bla bla bla, irgendwie eine Beleidigung.
Oder ich bete den Teufel dann an, also quasi so das absolut krasseste Gegenteil, ja, 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 was die Person so sagt, würde ich niemals machen.
Genau, also so, das kann sich ja dann eben in so vielen Dingen äußern, die für diese Person einfach das Schlimmste wäre und die eben komplett gegensätzlich der eigenen Identität eben passen. Kann auch sein, dass es eine Mutter ist, die gerade ein Kind geboren hat und dann denkt, oh mein Gott, was, wenn ich es fallen lasse oder was, wenn ich dem Kind etwas antue? Mm. Weil es halt für sie das Allerschlimmste wäre. Und solche Sachen gehören eben dazu. Und diese Erklärung fand ich ganz hilfreich, weil man da gemerkt hat, okay, es ist einfach komplett dem eigenen Normverhalten so zu handeln. Und Therapeuten unterscheiden auch sehr genau zwischen Gedanken, Fantasien, Impulsen, Zwangsgedanken und der tatsächlichen Handlungsabsicht. Weil ich musste ja dann in der Verhaltenstherapie das auch machen und ich habe auch meine Therapeutin gefragt, ob sie denn keine Angst hat, dass ich das auch wirklich mache. Mhm. Und sie meinte halt, ja, nein, dann wäre ja meine Einschätzung falsch, weil dann würden sie ja wirklich eine Verbrecherin sein, anstatt in Zwangsgedanken zu mir zu kommen. So, deswegen wird da ganz stark unterschieden. Und das wird in der öffentlichen Wahrnehmung auch oft komplett vermischt. Also viele Menschen glauben, wenn ich das denke, bin ich irgendwie gefährlich. Aber psychologisch stimmt das eben nicht, denn Gedanken sind keine Taten. Und gerade Menschen mit Zwangsstörungen leiden massiv darunter, weil sie ihre Gedanken überbewerten. Kann ich 100% zustimmen. Und deshalb kann eben Verschweigen sogar eher gefährlich werden. Nicht für andere, sondern halt für die betroffene Person, weil man sich ja komplett isoliert und nicht komplett öffnen kann, weil man Angst hat, dass die anderen einen verurteilen und sagen, ja, du bist komplett gestört, du musst sofort eingewiesen werden, weil deine Gedanken eben, weil du ja glaubst als Zwangserkrankung, als Zwangsstörung, dass du diese Gedanken ausführst.
Danke für die kleine Exkursion hier. Also war es auch wieder irgendwie cool, selbst für mich, obwohl ich es ja eigentlich auch weiß, so ein bisschen von der Historie, dass wir das hier gerade wieder mal in eine Folge packen konnten. Aber ein weiterer wichtiger Punkt, den wir ja anfangs auch mal ganz kurz erwähnt haben, ne, ist die Angst vor Konsequenzen. Also da hatten wir es jetzt auch eher so im Beispiel, ne, wenn ich irgendwie in meinen Therapeuten verliebt bin oder irgendwie so eine Zuneigung empfinde, was wäre da so die Konsequenz? Aber das Gleiche ist, sagen wir mal, bei den Themen, ne, viele fragen sich, was passiert eigentlich, wenn ich etwas Schlimmes erzähle? Also da geht es jetzt nicht nur rein um, ich empfinde Zuneigung gegenüber meinen Therapeuten, sondern ja, alles, was wir vorab auch schon so ein bisschen aufgezählt haben. Und hier ist halt wichtig, dass wir differenzieren müssen, denn Therapeuten unterliegen grundsätzlich der Schweigepflicht. Also diese Vertraulichkeit ist zentral für Therapie und gilt als essentiell für Offenheit und Vertrauen. Forschung zeigt sogar, dass Angst vor fehlender Vertraulichkeit Menschen eben davon abhalten kann, ehrlich zu sprechen oder auch überhaupt in Therapie zu beginnen. Muss ich sagen, ja, ne? Also du musst dir einfach bewusst sein, dass du, wenn du eine Therapie anfängst und dein Problem beheben willst, auch definitiv offen drüber sprechen musst. Ja, es gibt aber absolut auch Ausnahmen, wo dann diese Schweigepflicht auch ausgehebelt wird, zum Beispiel bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung. Das bedeutet eben, dass nicht jeder aggressiver Gedanke sofort zu Konsequenzen führt. Auch nicht jede Fantasie wird gemeldet. Nicht jede dunkle Vorstellung ist automatisch eine Gefahr. Das heißt, die Therapeuten schauen sich ganz genau an, gibt es konkrete Pläne, konkrete Absichten, Vorbereitungen oder auch eine akute Gefahr. Und das ist ja der große Unterschied zu, ich habe intrusive Gedanken oder ich schäme mich für Fantasien. Ja, also das sind ja wirklich keine konkreten Dinge, wo man ja schon sagt, okay, genau so wird es dann am Montag, den 13.8. passieren und das habe ich vor.
Ja, ist auch krass, wie dann Therapeuten und Therapeutinnen da so natürlich irgendwie geschult sein müssen. Wie ich jetzt eben auch gesagt habe, meine Therapeutin wusste ja auch, okay, wenn die das jetzt mit mir macht, diese Übung, wird die mir jetzt nichts antun oder so. Also, ne, weil ich so dachte, boah, krass, die hat ja voll das Vertrauen, weil du als Zwangsstörungspatientin denkst ja, du machst das. Und deswegen fragst du dich ja irgendwie so, hä, warum vertraut die mir so? Ich habe ja, ich denke ja, dass ich das mache. Und die müssen ja schon krass unterscheiden können, irgendwie so, sind es wirklich konkrete Absichten, besteht halt eine Gefahr. Und natürlich auch oftmals zu unterschätzen, nicht nur für andere, sondern natürlich auch für sich selbst, weil man ja gerade in einer wirklich schwierigen Phase sein kann, dass man
dass man eine Gefahr für sich selbst ist.
Ja, genau, genau. Und viele Patienten überschätzen massiv, wie schnell Therapeuten auch wirklich Alarm schlagen. Und gleichzeitig unterschätzen viele aber auch, wie gewohnt Therapeuten und Therapeutinnen mit schwierigen Themen einfach sind. Also ich weiß ja nicht, wenn man halt nie Therapie gemacht hat, glaubt man wirklich nicht, was da eigentlich alles so besprochen wird. Und für Therapeutinnen und Therapeuten sind eben Dinge, die sich für Patienten unfassbar schambesetzt anfühlen, oft einfach Teil dieses klinischen Alltags. Nicht, weil sie kalt sind, sondern weil sie halt gelernt haben, dass die menschliche Psyche differenziert zu betrachten ist.
Das ist ja ähnlich auch wieder zu vergleichen, ne, mit unserer Notaufnahme. Also für uns, wenn wir jetzt echt irgendwie so einen kranken Unfall sehen würden, wo jemand dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Loch im Kopf oder gebrochenen Arm und ganz schlimm da irgendwie rumliegt, ist es wirklich der Schock. Und für die Ärzte und Helfer in der Notfallaufnahme ist das klinischer Alltag. Also wenn die jedes Mal so geschockt wären wie wir, dann könnten die ja ihre Arbeit nicht tun. Und die betrachten das ja dann ganz objektiv und wissen dann direkt, okay, ich mache jetzt das, das, das und das und sind einfach da, um zu helfen.
Genau, das hat mich auch daran erinnert, weil ja mein Partner früher Rettungssanitäter war. Ich habe es immer falsch ausgesagt. Also ich habe immer gesagt, ich habe irgendwie immer nicht gesagt Rettungswagen, sondern Krankenwagen. Ah. Und das ist nicht korrekt.
Oh.
Ja, irgendwie. Ja, genau. Aber genau, und manchmal reden wir über so Sachen und dann kommt das so, ja, dann war der halt einfach tot. Dann war das so. Weißt du, so, aber so.
Krass.
Und ich bin dann so, oh mein Gott.
Ey, ich würde dann auch.
Er sagt so, ja, aber wir kamen da an, wir konnten da eh nichts mehr machen. Aber so voll, natürlich, und die sind ja, die müssen ja so abgeklärter sein, weil wenn du jeden Tag mit Tod, Unfall, Menschen, die ihre Gliedmaßen, was weiß ich was, dann was willst du da machen? Also du kannst ja nicht jedes Mal nach Hause gehen und dann weinen und das alles so schrecklich finden. Also dann bist du, wenn du das hast, dann bist du halt falsch in diesem Beruf. Ja. Und genauso als Therapeut oder Therapeutin, wenn du dann denkst, oh mein Gott, die schauen Pornos? Ist irgendwas, weißt du, so, ja, dann, also,
ja,
sorry.
Dann kannst du halt nicht mehr neutral sein. Ja, das ist ja dann eben falsch, du musst neutral sein.
Und den nächsten Punkt finde ich auch für mich selbst, also ich sehe mich da auch selbst, weil ich das halt auch dachte, oh mein Gott, du bist nicht normal und so. Weil halt interessant ist, dass viele Menschen ihre eigene sogenannte Abnormalität überschätzen. Also In der Psychologie nennt man das oft den False Consensus oder auch Spotlight-Effekt. Denn wir glauben, unsere Gedanken seien viel außergewöhnlicher und sichtbarer oder einfach schockierender, als sie tatsächlich sind. Und für mich war das dann weg in dem Moment, als ich dieses Erstgespräch hatte. Mhm. Weil mir dann gesagt wurde, ach so, ja, das machen wir hier täglich und so, gar kein Problem. Und dann war ich so, ach so, der hat mich jetzt nicht direkt irgendwie gesagt, so, sie müssen weggesperrt werden, weißt du, so.
Ja, wie, nein, wie heißt der denn nochmal, der Menschen gefressen hat, dieser Film?
Ja,
ich hänge die ganze Zeit bei Ted Bundy, aber das ist falsch.
Hannibal Lecter.
Hannibal Lecter, genauso. Weg mit dir, in die Zelle, du wirst jetzt studiert.
So, jetzt aber wir lachen jetzt darüber, aber auf dem Level war das, wo ich so dachte, oh mein Gott, so tschüss. Also, ja, das ist ja eine mentale Störung einfach.
Ja.
Also, jetzt kann ich darüber reden, aber das war halt wirklich so. Und online, in Online-Foren oder Erfahrungsberichten und Studien sieht man immer wieder, dass einfach viele Menschen mit ähnlichen Themen kämpfen. Hab auch ich gesehen, als ich es dann mal gegoogelt hatte, dass es wirklich eine Person gab, die das Gleiche hatte.
Mhm.
Und interessant war, dass die Person so krass Angst vor sich selbst hatte, dass sie den Krankenwagen und die Polizei gerufen hat.
Krass.
Also auf dem Level, ne?
Aber ich meine, wo du so denkst, dafür sind wir ja auch da. Also auch mit unserem Podcast. Wir sagen ja immer, du bist nicht allein. Also wir zwei haben es jetzt in den letzten Jahren ja eh schon gecheckt, dass,
ja.
Also gefühlt hat das gefühlt jetzt einfach jeder. Also und das meine ich jetzt nicht böse und ich meine es auch nicht bewertend wie so eine Art Modeerscheinung. Aber jeder von uns hat halt irgendein Päckchen und bei jedem äußert sich das halt irgendwie anders. Oder gleich.
Ja, ist auch so. Genau. Ja. Und das bedeutet auch nicht, dass jetzt zum Beispiel jede Fantasie gesund oder unproblematisch ist, sondern es bedeutet einfach, dass die menschliche Psyche oft viel widersprüchlicher ist, als wir gesellschaftlich zugeben können, wollen oder auch wissen manchmal. Und Therapie soll eigentlich genau der Ort sein, an dem diese Widersprüche betrachtet werden dürfen.
Und jetzt kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Also nur weil man theoretisch alles sagen darf, heißt es aber auch nicht, dass man sofort alles erzählen muss. Naja, also es wird voll oft auch vergessen, dass viele Menschen sich eben unter Druck setzen. Ich meine, wir kennen das ja selber, ne, auch mit Leistung und keine Ahnung, wenn wir irgendwas machen, dass man dann so ein bisschen auch perfektionistisch ist und sich dann irgendwie massivst unter Druck setzen kann. Und es gibt dann halt auch zum Beispiel den Druckfaktor, wenn ich nicht komplett offen bin, mache ich Therapie falsch. Also wir sagen ja auch immer, je mehr du dich öffnest, desto besser ist ja dann auch so ein bisschen dein Therapieerfolg. Aber man muss ja auch gestehen, Vertrauen entsteht langsam. Ne? Also auch so eine Vertrauensbasis zum Therapeuten, zur Therapeutin. Das heißt, man darf auch zu Beginn vorsichtig sein. Man darf testen, man darf eigene Grenzen haben. Und man darf auch einfach sagen, ich schäme mich dafür. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe Angst, verurteilt zu werden. Oder ich habe auch Angst, dass sie mich komisch finden. Und das ist für viele einfach dann auch oft der Einstieg, ne? Also nicht diese komplette Offenbarung, sondern einfach auch erstmal das Sprechen darüber, dass man Angst hat, bevor man sich offenbart. Und meiner Meinung nach kann das therapeutisch sehr wertvoll sein, weil eben häufig ja auch, wenn man was verschweigt, bestimmte tiefere Erfahrungen dahinter stecken, ne? Wie wir schon gesagt haben, Angst vor Ablehnung, vor Beschämung, für manche Kontrollverlust oder auch die Angst, zu viel zu sein. Und dementsprechend arbeitet man hier dann nicht nur am Inhalt, sondern auch an dem eigenen Beziehungsmuster, das dann der Patient oder die Patientin hat. Und das ist ja auch viel langlebiger, weil man dann nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern auch wirklich mal was bewegt oder eine Veränderung anstrebt.
Ja, genau. Und klar, wir sagen das zwar, weil es auch so ist, dass je mehr man sich öffnet, desto mehr kann man natürlich das Problem beseitigen, aber dass das Zeit braucht, ist klar. Also bei uns war das auch nicht direkt so, sondern wir haben beide 2 bis 3 Jahre lang Therapie gemacht und jetzt können wir das so sagen, aber das ist einfach ein Weg und ein Prozess dahin und es braucht auch Vertrauen und wir haben auch schon oft angesprochen, dass auch manchmal das ja zwischenmenschlich nicht passt und man das dann auch gar nicht haben kann. Also da gehören natürlich viele Faktoren auch dazu. Und vielleicht ist auch genau das Wichtigste aus dieser Folge, was ihr heute mitnehmen könnt, nämlich die meisten Menschen gehen eben nicht in Therapie, weil sie zu viele Gefühle haben, sondern weil sie gelernt haben, ihre Gefühle verstecken zu müssen. Und je schambesetzter ein Thema ist, desto isolierter fühlt man sich einfach damit. Und deshalb jetzt nochmal zum Abschluss ein paar konkrete Gedanken für Menschen, die Angst haben, bestimmte Dinge in der Therapie anzusprechen. Erstens, man muss nicht immer perfekt formulieren können, was man fühlt, sondern so ein Satz wie zum Beispiel, ich habe Angst, etwas Peinliches zu sagen, reicht auch manchmal schon völlig aus, um irgendwo anzufangen.
Der nächste Tipp ist, dass Scham tatsächlich oft viel Macht verliert, sobald man sie ausspricht. Also nicht sofort, aber danach beginnt meistens oft die Veränderung, weil man dann so merkt, oh Gott, so schlimm war es jetzt gar nicht, dass ich das vielleicht gesagt habe, wie sich's vorher in meinen Gedanken angefühlt hat.
Ja, voll. Und jetzt wieder einer auch, der bei mir sehr angesprungen ist, auch früher. Nämlich Gedanken bedeuten nicht automatisch Identität, also dass ihr eure Gedanken seid. Und Fantasien bedeuten auch nicht automatisch Handlungswunsch, also dass ihr das ausführen wollt.
Und wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin beschämend, übergriffig oder moralisch abwertend reagiert, darfst auch du das ernst nehmen. Wir sagen auch, ja, Therapie soll oder kann herausfordernd sein, aber nicht entwürdigend. Das heißt, an dieser Stelle läuft hier irgendwas falsch und dann kann man das auch melden und sagen, okay, an dieser Stelle beendet man das Ganze mit genau dieser Person.
Ja, und habe ich eben auch schon gesagt, Therapie soll man langsam angehen und Vertrauen ist nicht einfach ein Schalter und es muss jetzt da sein und nur dann wirkt die Therapie, sondern es ist ein Prozess, der lange dauern kann und auch lange dauern darf. Aber am Ende ist es ja wichtig, dass man zu seinem Ziel kommt und sich danach besser fühlt und besser mit seinem eigenen Leben umgehen kann.
Und als letzter Tipp, gerade die Themen, die man ja am liebsten verstecken möchte, enthalten oft die wichtigsten Informationen über das eigene Innenleben. Nicht, weil man krank ist, sondern weil, wie wir schon einfach gesagt haben, die menschliche Psyche komplex ist. Und die psychische Heilung besteht vielleicht auch gar nicht darin, dass man niemals dunkle, peinliche oder widersprüchliche Gedanken haben möchte oder hat, sondern vielleicht einfach darin, irgendwann einen Raum zu erleben, in dem man sie nicht mehr alleine tragen muss, ne, in dem man sein Päckchen nicht mehr alleine tragen muss. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Bedeutung von Therapie, dass man einfach weiß, wie wir vorhin eigentlich schon gesagt haben, wir haben alle vielleicht irgendein Problem, die einen mehr und die anderen weniger. Und man kriegt Hilfe und Unterstützung und wird diese Zeit dann auch hoffentlich hinter sich lassen können.
Sehr schöne Abschlussworte.
Yay.
Zu dieser Folge. Die ging ultra schnell um.
Ja.
Also irgendwie so krass. Wir sind jetzt schon bei fast 40 Minuten und, nee, naja, 38. Aber es fühlt sich so an, so als hätten wir gerade erst 10 Minuten gequatscht.
Ist so.
Ich glaube, wir waren beide auch sehr intuit, weil wir das halt einfach auch kennen. Und wir hoffen auch, falls ihr euch entweder in Therapie begebt oder auch gerade in Therapie seid, dass ihr davon was mitnehmen konntet, euch eben vielleicht zu öffnen, mehr zu öffnen oder auch offen mit eurem Therapeuten oder eurer Therapeutin über solche Themen sprechen zu können oder ansprechen zu können.
Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Wir haben wieder eine geile Hot-Take-Folge vorbereitet. Also macht euch auch was, ja, mega cooles gefasst. Von den Themen her auch noch mal ein bisschen anders. Also seid gespannt. Und an dieser Stelle euch noch einen schönen, was auch immer ihr macht. Und bis nächste Woche. Ciao.
Danke, bis nächste Woche. Ciao.
Nice.
Nice.